Previously.
Guten Abend, hier sind
Lola Loop,
Irmgard Lumpini
und Miss Goldie mit
Previously,
dem Magazin zu US-amerikanischen Qualitäts-TV-Serien,
die wir sehen und ihr bald auch.
Diesmal
suchen wir nach utopischen Impulsen bei der Darstellung von Menschen und Maschinen in Battlestar Galactica.
Gehen wir Gerüchten um eine HBO-Serie mit weiblicher Hauptfigur auf den Grund?
Und untersuchen den Kinhurst-Komplex in Veronica Mars.
Previously.
Ein Manifest für Cylons, Feminismus im Streit mit Battlestar Galactica. In der letzten Ausgabe von Previously haben wir uns bei der Suche nach utopischen Impulsen in der Science-Fiction-Serie Battlestar Galactica vor allem auf die Darstellung der Menschen und ihre gesellschaftlichen Verhältnisse konzentriert. Heute wollen wir uns bei gleicher Fragestellung der Beziehung von Mensch und Maschine widmen, wobei der Fokus diesmal also auf der Darstellung der Cyborgs von Battlestar Galactica liegen wird, den sogenannten Cylons.
Im Intro der ersten beiden Staffeln wird der Grundkonflikt ungefähr folgendermaßen vorgestellt. Die Cylons wurden vom Menschen geschaffen. Sie entwickelten sich weiter. Sie rebellierten gegen ihre Schöpfer. Von ihnen existieren viele Kopien. Und sie haben einen Plan.
Dieser Plan besteht zunächst eindeutig in der Vernichtung der Menschheit. Dabei hilft ihnen besonders ihre überlegene Technologie, die Entwicklung von 12 organischen Modellen, die nicht von Menschen zu unterscheiden sind. Dabei, dies als klassischer Topos jegliche Horrorfiktion, kann jeder Cylon auf doppelte Weise ewig wiederkehren. Zum einen in Form seines direkten Nachfolgers durch Bewusstseinstransfer in einen neuen identischen Körper, was die Cylons prinzipiell unsterblich macht, zum anderen in Form des Doppelgängers durch unendlich duplizierbare, voneinander nicht zu unterscheidende Kopien. Während diese Kopien sich untereinander problemlos erkennen, gelingt dies den Menschen selbst nach lang andauernden und intensivem Kontakt offenbar nicht. Selbst der Kampfpilot Carl Agathon, seit Beginn der Serie mit einem Cylon liiert und in dieser Position früher Fürsprecher einer Kooperation zwischen beiden Spezies, ist offenbar nach jahrelanger Ehe nicht in der Lage, seine Frau von anderen Kopien des gleichen Modells zu unterscheiden. Er fällt auf die Verführungskünste einer anderen Kopie herein.
Entgegen der Vermutung und Hoffnung der feministischen Technikphilosophin Donna Haraway, die in der Metaphorik der Cyborgs einen möglichen Weg aus dem Labyrinth der Dualismen ausmachte, sind die Cyborgs von Battlestar Galactica also klar gegendert. Dies wird bereits in der Eingangsszene des Pilotfilms deutlich gemacht, in welcher ein erstes organisches Modell präsentiert wird. Eine platinblonde Schönheit mit einem engen, kurzen, knallroten Kostüm und hohen Stiefeln ausgestattet, verführt den Kommandanten einer Weltraumstation, noch während diese in die Luft fliegt. Dem Verführungsversuch des später als Number 6 vorgestellten Modells folgt unmittelbar die Vernichtung des Mannes. Das Bedrohliche und Dämonische einer außer Kontrolle geratenen Technik wird also bereits in dieser Eingangsszene über das Bild der sexuellen, destruktiven Maschinenfrau transportiert, ein seit Fritz Langs Metropolis gängiges Filmmotiv, das seine literarischen Vorgänger wiederum in den Maschinenfrauen der Romantik hat. Sämtliche Kopien von Number 6, eines von den drei weiblich konnotierten Cylon-Modellen, werden dabei zunächst durchgängig mit den Merkmalen einer klassischen Femme Fatale ausgestattet. Überirotisierte weibliche Attraktivität, Intelligenz, Gefühlskälte und manipulative Fähigkeiten. Der Verführungskunst einer später als Caprica 6 bekannten Kopie ist überhaupt die Zerstörung der 12 Kolonien zu verdanken. Durch eine Affäre mit dem führenden KI-Experten Dr. Gaius Baltar erhält sie vollen Zutritt zu den kolonialen Sicherheits- und Verteidigungssystemen. Weitere Kopien versuchen sich in der Verführung von Carl Agathon und Commander Adama. Bei den beiden anderen weiblichen Cylon-Modellen zeigen sich ähnliche Muster der Bedrohung des Männlichen, wenn sie auch nicht so hypersexualisiert dargestellt werden wie Number 6. Eine Kopie der Number 8-Linie, später bekannt als Athena Sharon, wird von den Cylons zu Reproduktionszwecken gezielt auf die Verführung des Kampfpiloten Carl Agathon, der sich auf dem verwüsteten Planeten Caprica durchschlagen muss, angesetzt. Eine weitere Kopie des gleichen Modells, die sich als Kampfpilotin Sharon Boomer Valeri an Bord der Galactica befindet und so programmiert ist, dass sie sich selbst für einen Menschen hält, bringt durch ihre ferngesteuerten Sabotageakte ihren Liebhaber, den Chefingenieur Galen Tyrell, in ständige Schwierigkeiten und führt schließlich einen Mordanschlag auf den Commander aus. Die erste gezeigte Number 3, die sich als Reporterin ausgibt, erprobt ihre weiblichen Reize umgehend beim Sohn des Commanders. Dieses Muster ist umso auffälliger, als dass es keinerlei Entsprechung in der Darstellung der männlich konnotierten Cylons gibt.
In der Repräsentation der weiblichen Modelle als femme fatale gibt es jedoch einen entscheidenden Bruch zur klassischen Darbietung, in der sie normalerweise zum Schluss zerstört oder zumindest unschädlich gemacht werden. Dies ist in Battlestar Galactica nicht der Fall. Solcherlei Versuche scheitern schon allein aufgrund der Auferstehungstechnologie. In diesem Detail hat Susan George eine signifikant postmoderne, ja sogar posthumane Wende in der Darstellung der Maschinenfrau ausgemacht. Dies ist allerdings insofern fraglich, als das zweite Rollenmodell, das gerade der zentralen Sechserkopie Caprica 6 angedacht wird, auf eine der femme fatale diametral entgegengesetzte Inszenierung von Weiblichkeit verweist, die der aufopfernden, fürsorglichen Mutter. Während diese Rolle für den ehemaligen Vamp in Form der eigenen Schwangerschaft erst sehr spät kolportiert wird, findet sie sich von Beginn an bei der Number 8, die von Cylons auf Carl Eggeson angesetzt wurde. Deren Plan gelingt nur teilweise. Zwar wird sie tatsächlich schwanger, wechselt jedoch, da sie sich inzwischen in Carl verliebt hat, die Fronten. Ihr weiteres Verhalten ist sowohl von der Fürsorge um ihr Kind als auch von äußerst kooperativem und aufopferungsvollem Verhalten gegenüber den ihr feindselig und misstrauisch eingestellten Menschen gekennzeichnet, für deren Anerkennung sie wiederholt Demütigungen und sogar körperliche Pein auf sich nimmt.
Generell sind es die weiblichen Modelle, die allmählich die Annäherung an die Menschen suchen, wobei der Auslöser immer in der Liebesbeziehung zu einem Mann besteht. Caprica 6 liebt Baltar, Athena Sharon liebt Carl, Boomer Sharon liebt den Chefingenieur Chief Tyrell. Es sind ebenfalls ausschließlich die weiblichen Modelle, die sich um das Wohl des aus der Verbindung von Carl und Athena Sharon entstandenen Kindes Hera sogen und dessen Existenz eine höhere Bedeutung zumessen und, damit verbunden, die biologische Reproduktion der eigenen Replikationstechnologie vorziehen. Als Donna Haraway meinte, sie würde vermuten, dass Cyborgs stärker mit Regeneration verbunden sind und der reproduktiven Matrix und dem Gebären als solchem eher skeptisch gegenüberstehen, hat sie sich bezüglich der Cylon-Cyborgs gründlich geirrt. Die ihnen zur Verfügung stehende Auferstehungstechnologie wird offenbar als unzulänglich empfunden.
Die Suche nach Annäherung an die Menschen wird also durch eine auf mehreren Ebenen fortschreitende Humanisierung der Cyborg-Konstitution begleitet, die von den weiblichen Modellen ausdrücklich gewünscht und als Vervollkommnung begriffen wird. Dazu zählen die Entwicklung moralischer Standards, das unbedingte Bemühen um die Möglichkeit biologischer Reproduktion und letztendlich auch die freiwillige Aufgabe der Replikationstechnologie, also der Verlust an Unsterblichkeit, beziehungsweise wohl eher der Gewinn an Sterblichkeit, wie eine Number 6 dem skeptischen Regierungsrat der Kolonialflotte erläutert.
In our civil war, we've seen death. We've watched our people die, gone forever. As terrible as it was, beyond the reach of the resurrection ships, something began to change. We could feel a sense of time, as if each moment held its own significance. We began to realize that for our existence to hold any value, it must end. To live meaningful lives, we must die and not return. The one human flaw that you spend your lifetimes distressing over, mortality, is the one thing, well, it's the one thing that makes you whole.
Die Bedeutung des Gesagten wird durch die gewählten Umstände, die erste vor dem Regierungsrat gehaltene Rede eines Cylons, noch unterstrichen. Schließlich geht es um die Anerkennung der Maschinen als gleichwertige Verhandlungspartner, um das Zugeständnis ihres Subjektstatus. Dass für diese Anerkennung die Vermenschlichung der Maschine im Sinne einer Imperfektionierung vorausgesetzt wird, deutet der Technikphilosoph Carsten Weber wie folgt: Menschen können Perfektion nicht ertragen, weil sie sich unterlegen fühlen und sie es objektiv auch sind. Das perfekte Wesen muss einen Makel bekommen, bevor es von den Menschen akzeptiert werden kann.
Aber auch die entgegengesetzte Richtung findet in Vertretung des Einser-Modells ihren Ausdruck. Verschiedene Einser, die als John Cavill bekannt werden, treten zunächst als Priester getarnt in Erscheinung. Bald stellt sich jedoch heraus, dass sie innerhalb der als prinzipiell monotheistisch geltenden Cylon-Gesellschaft durchweg atheistische und nihilistische Positionen vertreten. Es sind auch die Cavills, die das Perfektionsideal in Richtung einer Überwindung der den organischen Modellen zugrunde liegenden menschlichen Konstitution verstehen und ihren Subjektstatus eben nicht an eine weitere Vermenschlichung koppeln. Sie hadern mit den menschlichen Anteilen ihrer Körper und versuchen, deren Begrenzungen durch gezieltes Training auszuschalten. Doch diese Bemühungen zeitigen nur begrenzten Erfolg, wie folgender Monolog eines verbitterten Cavills zeigt.
I don't want to be human. I want to see gamma rays. I want to hear x-rays. And I want to
I want to smell dark matter. Do you see the absurdity of what I am? I can't even express these things properly because I have to conceptualize complex ideas in this stupid, limiting spoken language. But I know I want to reach out with something other than these prehensile paws and feel the solar wind of a supernova flowing over me. I'm a machine. And I could know much more. I could experience so much more, but I'm trapped in this absurd body.
Das Bemühen um die Überwindung der menschlichen Konstitution wird bei Cavill an Charaktereigenschaften wie Sadismus, Zynismus und Skrupellosigkeit gekoppelt, die wiederum aus seinem dezidiert a- und antireligiösen Standpunkt abgeleitet werden. So wird erwähnt, dass Cavill gegen seine ursprüngliche Glaubensprogrammierung rebellierte, sie schließlich ausschaltete und damit buchstäblich jeglichen Sinn für Moral abschalten konnte. Damit wird zum einen das Streben nach einer posthumanen Konstitution als antihuman im normativen Sinne gewertet. Zum anderen werden Religion und Religiosität als unhintergehbare Voraussetzungen für moralische Urteilskraft gesetzt, was eine in der Theologie, aber auch in der Religionssoziologie und Philosophie bis heute leider recht beliebten These entspricht. Wenn auch die Rolle von Religion in Battlestar Galactica durchaus ambivalent behandelt wird, so wird der Monotheismus der Cylons zunächst vorrangig in seinen fundamentalistischen Ausprägungen dargestellt, so wird doch deutlich, dass die in der Serie dargelegte Moralkonzeption der Idee einer sich aus immanenten Philosophien begründeten Ethik regelrecht entgegenarbeitet.
Die im Laufe der Serie zunehmende Annäherung zwischen Menschen und Cylons erfolgt jedoch bei weitem nicht so unilateral, wie es aufgrund der bisherigen Schilderung scheinen mag. Auch seitens der Menschen sind Annäherungen zu beobachten. Besonders über Carl Eggeson wird die Akzeptanz und Annahme einer ansonsten fremd und unkontrollierbar erscheinenden Cylon-Technologie vermittelt. Eggeson entwickelt über seine persönliche Beziehung zu Athena Sharon ein nahezu bedingungsloses Verständnis für diese Spezie. Als die Menschen in dem Virus, der ein Schiff der Cylons befallen hat, eine Chance zu deren vollständigen Vernichtung wittern und einen dementsprechenden Plan in die Wege leiten, vereitelt Eggeson ihn selbst auf die Gefahr hin, wegen Hochverrats hingerichtet zu werden. Bei der Mission, das Replikationszentrum der Cylons zu zerstören und ihnen damit für immer ihre Unsterblichkeit zu nehmen, zögert er immer wieder und meldet angesichts der Tausenden von Cylon-Körpern, die dabei zerstört und damit unweigerlich getötet würden, Bedenken an. Schließlich ist er auch der Vater des ersten Nachkommens von Cylons und Menschen, dem hybriden Hera. Die zweite Person, die auf eine ganz andere Weise eine Annäherung erfährt, ist der Wissenschaftler Gaius Baltar. Über seine Liebe zu Capricorn Six und in permanenter innerer Auseinandersetzung mit ihr wendet er sich schließlich dem monotheistischen Glauben der Cylons zu und begibt sich innerhalb der Flotte auf Mission.
Gegen Serienende verschwimmen die Unterschiede zwischen Menschen und Cylons noch mehr. Die Galactica droht aufgrund von Materialermüdung und Verschleißerscheinungen auseinanderzubrechen. Der Chefingenieur, mittlerweile als Cylon bekannt, schlägt dem Kommando vor, zur Stabilisierung der Metallwände des Schiffes Cylon-Technologie zu nutzen, die aus organischem Granulat besteht. Die Hybridisierung des Schiffes beschränkt sich jedoch nicht allein darauf. Der Kampfpilot Samuel Anders, ebenfalls inzwischen als Cylon enttarnt, erhält während einer Meuterei auf der Galactica eine Kugel in den Kopf. Nach der Operation fällt er ins Koma. Die verbündeten Cylons bringen ihre Medizintechnik an Bord der Galactica, einen klipprigen Hybridtank, durch den Anders mit dem Datenstrom des Cylon-Schiffs vernetzt und dadurch geheilt werden soll. Durch das inzwischen in die Metallwände der Galactica transferierte organische Granulat wird das Gehirn von Anders jedoch stattdessen versehentlich mit dem Energieversorgungsnetz des Schiffes verbunden. Die Galactica bekommt ungewollt einen eigenen Hybridantrieb. Die weltanschaulichen Annäherungen der ehemaligen Widersacher und das buchstäbliche Ineinanderfließen von menschlicher und cylonischer Technik, die Hybridisierung sowohl der Schiffe als auch der Humanoide, verweisen auf den konstruktiven Charakter des Mensch-Maschine-Dualismus und stellen ihn damit gleichzeitig auf den Prüfstand. Gerade die Existenz des Hybridkindes Hera, das als erster Nachkomme einer zukünftigen, sowohl die Cylons als auch die Menschen hinter sich lassenden Generation gesehen wird, stellt die zugrunde gelegte Grenzziehung zunehmend in Frage. Dies kulminiert am Serienende. Hera, halb Mensch, halb Maschine, wird als die erste Vorfahrin der gesamten heutigen Menschheit vorgestellt, was sich gewissermaßen als Versinnbildlichung der Aussage, dass die Künstlichkeit für den Menschen immer schon natürlich war und ist, interpretieren lässt. HBOs langer Weg zu einer weiblichen und/oder feministischen Hauptfigur. Im April 2009 hat HBO zu unserer aller Überraschung eine Serie mit einer feministischen Hauptfigur angekündigt. Und mit uns meinen wir nicht nur uns als Previously Autorinnen-Kollektiv, sondern feministische TV-Serienfans, Bloggerinnen, Mädchen und Kulturwissenschaftlerinnen. Überall erstauntes Augenreiben. War doch HBO bisher eben nicht nur mit den innovativsten TV-Serien der Fernsehgeschichte aufgefallen, sondern auch mit einem Mangel an anspruchsvollen und komplexen Frauenfiguren. In Melissa Silversteins Blog Women and Hollywood war am 15. April 2009 nachzulesen, dass HBO eine Serie mit dem Titel Women's Studies plant. Julie White war für die Rolle der ehemaligen feministischen IT-Autorin gewonnen worden, die nun an einem kleinen liberalen College an der Ostküste lehrt. Theresa Rebeck war für Drehbuch und Produktion vorgesehen, zusammen mit Ben Carlin, ehemaliger Co-Autor von The Daily Show und The Colbert Report.
Ende Juli 2009 folgte die zweite Überraschung. HBO schien sich nun endgültig einen feministischen Virus eingefangen zu haben, wie Silverstein ironisch anmerkt. Für den Pay-TV-Sender wird eine neue Serie entwickelt, hieß es, in der Diane Keaton eine angesehene Feministin und Professorin spielt, die ihren Unijob aufgibt, um ein Pornomagazin für Frauen herauszubringen. Für die Produktion vorgesehen waren Martin Noxon, welche die 6. und 7. Staffel von Buffy the Vampire Slayer geschrieben und produziert hat, sowie Dawn Prowse, eine der Produzentinnen von Prison Break. Ihre ursprünglichen Pläne, eine Serie über eine junge Frau mit einem Job in der Pornoindustrie zu machen, hatten sie zugunsten einer Comedy über eine ältere Feministin verworfen. Die bekannte US-amerikanische Frauenrechtlerin Gloria Steinem hatte Noxon und Prowse für die Hauptfigur der Serie inspiriert.
Bei diesen Ankündigungen ist es dann auch geblieben. Irene Cameron hat für ihren Beitrag Fine Promises, Where Are HBO's Shows About Women? Auf Chessable.com nachgefragt. Eine Assistentin der Drehbuchschreiberin Theresa Rebeck verriet ihr schließlich, dass Women's Studies nicht weiterentwickelt wird. Informationen zum Stand der geplanten TV-Show mit Diane Keaton waren von HBO nicht zu erhalten. Stattdessen wurde im April 2010 bekannt, dass HBO eine halbstündige Comedy-Serie mit dem Titel Tilda produziert und für die Hauptrolle Diane Keaton gewonnen hat. Sie soll Tilda Spar spielen, die Chefredakteurin einer Internetseite über Hollywood und das Showbusiness. Die Figur basiert auf der streitbaren und kompromisslosen Journalistin und Hollywood-Starbloggerin Nikki Finke. Finke war Kolumnistin der alternativen Zeitung LA Weekly, als sie 2006 Deadline Hollywood Daily gründete. Aufgrund Finkes schonungsloser Berichterstattung und ihrem Kampf um journalistische Wahrheit entwickelte sich der Blog in kurzer Zeit zur meistgelesenen und meistgefürchteten Informationsquelle Hollywoods. Deadline Hollywood Daily wurde während des Streiks der amerikanischen DrehbuchautorInnen im Jahr 2007 bzw. 2008 zu einem wichtigen Informationsportal. Videoclips, die für das Anliegen der Streikenden warben, hat Finke auf ihre Internetseite gestellt, obwohl sie von sich selbst Unparteilichkeit behauptete. Sie hat nahezu ununterbrochen über den Streik berichtet. Die täglichen Zugriffe auf ihren Blog verdreifachten sich in dieser Zeit von 350.000 auf 1 Million.
Vom 5. November 2007 bis zum 12. Februar 2008 befanden sich 12.000 in der Gewerkschaft Writers Guild of America organisierte Drehbuchautorinnen im Ausstand. Am Ende des Streiks einigten sie sich mit den Filmstudios und Produktionsfirmen auf eine pauschale Honorarerhöhung von 2,5-3% im ersten Jahr und eine anschließende Beteiligung an den Internetumsätzen. Die AutorInnen fanden zahlreiche Unterstützung. Obwohl SchauspielerInnen laut ihren Verträgen mit den Filmstudios untersagt ist, sich einem anderen Gewerkschaftsstreik anzuschließen, haben viele von ihnen ihre Solidarität zum Ausdruck gebracht, sich an Demonstrationen beteiligt oder sich geweigert, durch Streikpostenketten hindurchzugehen. Auch TV-Show-Fans organisierten Unterstützung. So lieferten zum Beispiel Fans for Writers, eine Gruppe der Joss Whedon-Fans, regelmäßig Verpflegung für die Streikposten. Prominente Unterstützung gab es auch von Jon Stewart von The Daily Show, der im Vorfeld bereits eine wichtige Rolle bei der gewerkschaftlichen Organisierung der AutorInnen für Comedy Central gespielt hatte. Die Daily Show wurde, wie auch andere Late-Night-Shows, mit Beginn des Streiks unterbrochen. Anfang Januar, noch während der Streik andauerte, kehrte Stewart zurück. Allerdings nur, weil die Produktionsteams stark unter der Finanzkrise litten und zu diesem Zeitpunkt bereits 2 Monate ohne Arbeit waren. Er nannte aber bis zum Ende des Streiks seine Show A Daily Show statt The Daily Show, weil zur The Daily Show alle Menschen gehören, die die Ausstrahlung ermöglichen und ja die DrehbuchschreiberInnen fehlten.
Vom Streik zurück zu HBO und Tilda. Nach dem Dreh der Pilotfolge kam es zu kreativen Differenzen zwischen Bill Condon und Cynthia Maud, woraufhin letztere von HBO aus dem Team entlassen wurde. Die Produktion der Comedy-Serie schien auf Eis gelegt. Anfang November wurde bekannt, dass HBO Alan Paul, Produzent von Six Feet Under, für die Produktion von Tilda verpflichtet hat. Die Comedy-Serie scheint demnach noch nicht endgültig begraben. Ebenfalls Anfang November tauchten Informationen über eine weitere mögliche HBO-Serie mit einer weiblichen Hauptfigur auf. Im Mittelpunkt von Reap, wie die Serie heißen soll, steht die erste weibliche US-amerikanische Vizepräsidentin. Für die Hauptfigur ist Julia Louis-Dreyfus im Gespräch. Die Serie handelt von einer US-Senatorin, die alle Warnungen in den Wind schlägt und für den Job der Vizepräsidentin kandidiert. Zwar ist der Vizepräsident oder eben die Vizepräsidentin der Vereinigten Staaten nominell eines der höchsten Regierungsmitglieder, jedoch ist seine oder ihre Aufgabe fast ausschließlich repräsentativer Natur. Der Vizepräsident oder die Vizepräsidentin reist auf Staatsbesuche oder vertritt das Land bei anderen Auftritten. Der erste Vizepräsident, John Adams, bezeichnete das Amt als das bedeutungsloseste, das jemals von Menschen ersonnen wurde. Den Pilot zur Serie hat HBO beim britischen Satiriker Armando Iannucci bestellt. Mit Comedies im Feld der großen Politik kennt er sich aus. Von ihm stammt die TV-Serie The Thick of It, in der er das Innenleben der britischen Regierung parodiert.
Ohne Zweifel hat HBO mit The Sopranos, The Wire, Six Feet Under, Deadwood und anderen TV-Serien neue Maßstäbe gesetzt. Außergewöhnliche Serienproduktionen werden aber inzwischen auch von anderen Sendern angeboten. Und diese scheuen keine weiblichen Hauptfiguren. Da wären Alicia Florrick in The Good Wife auf CBS, Nancy Botwin in Weeds und Jackie Payton in Nurse Jackie, beide auf Showtime. Wir warten.
Wir warten.
Wir warten.
Wir warten.
Wir warten.
Wir warten.
Weirdos in intertextuality.
Weirdos in intertextuality.
Weirdos in intertextuality.
Veronica Mars, Kane, Citizen, Hearst.
Veronica Mars, die Person, enthüllt als Protagonistin der gleichnamigen Teen Noir nicht nur die düsteren Geheimnisse von Neptun, einer fiktiven Kleinstadt, in der nur Millionäre und diejenigen wohnen, die für sie arbeiten und oft genug gedemütigt werden. Veronica Mars, die Serie, zitiert zusätzlich ausführlich, aber nicht ausschließlich, Kunst- und Filmgeschichte. Dies geschieht unaufgeregt und beiläufig und stört dabei nie die komplexen Handlungsebenen und Gefühlsentwicklungen, die in Verbindung mit eloquenten Dialogen stets gute Unterhaltung bieten. Diese Zitate der und Verweise auf Kunst, Film und Realgeschichte bilden jedoch eine weitere Interpretationsebene, die manchmal als Witz, manchmal auch als Verstärkung des intendierten Verständnisses verschiedener Charaktere funktioniert. Besonders anzuerkennen ist die Gestaltung der Story, die die Kenntnis um diese Verweise für das Verständnis der Serie nicht voraussetzt und auch ohne einen Master in Kunstgeschichte funktioniert. Für Fans der Serie, die nach 3 Staffeln eingestellt wurde, bleibt so jedoch auch beim wiederholten Schauen immer Neues zu entdecken.
Die reichste Familie der Stadt ist die Familie Kane, die ihr Vermögen der Perfektionierung des Videostreamens verdankt. Den Hauptplot der ersten Season bildet die Aufklärung des Mordes an Lily Kane, Veronicas beste Freundin, durch Veronica und ihren Vater Keith Mars. Als Veronica Mars' Vater Keith noch Sheriff der Stadt war, verdächtigte er Jake Kane, Firmengründer, seine Tochter Lily ermordet zu haben. Als er dies nicht beweisen konnte, wurde er abgewählt und geriet ins soziale Abseits. Seine Frau, Veronicas Mutter, verließ ihn. Veronica wird seitdem ausgegrenzt, ihr Freund Duncan, Bruder ihrer ermordeten Freundin, hatte sie, ohne einen Grund zu nennen, kurz zuvor verlassen. Kane, die reichste Familie der Stadt. Citizen Kane, Orson Welles' Meisterwerk aus dem Jahre 1941, das oft immer noch als bester Film aller Zeiten gerühmt wird und diesen Namen Kane im Titel führt.
Orson Welles verfilmte die Lebensgeschichte eines Superreichen, der aus ärmlichsten Verhältnissen kommt und sich rücksichtslos mit dem Verlust seiner Integrität und einstmaligen moralischen Ansprüche seinen Reichtum erkämpft, indem er ein Zeitungsimperium aufbaut und sich bei den Inhalten an der Yellow Press orientiert. In jüngerer Vergangenheit wurden zum Beispiel Rupert Murdoch oder Ted Turner als Charles Foster Kane bezeichnet und damit negativ charakterisiert. Rücksichtslosigkeit und Kälte bestimmen auch das Privatleben Kanes, der gegen Ende seines Lebens sein Imperium verkaufen muss, aber seinen Palast Xanadu behält, indem er einsam stirbt. Charles Foster Kane wurde von Orson Welles gespielt, der dafür eine Oscar-Nominierung erhielt. Inspiration und Vorbild von Kane war der Zeitungsmagnat William Randolph Hearst.
Orson Welles war mit seinem Radio-Feature War of the Worlds 1938 schlagartig berühmt geworden, indem er die gleichnamige Erzählung von H.G. Wells adaptiert hatte. Viele Hörerinnen und Hörer nahmen die Geschichte einer Mars-Invasion aufgrund ihrer Gestaltung mit reportagehaften Elementen im Nachrichtenstil für bare Münze. Und es wurde von Massenpaniken berichtet, die eher der Legendenbildung dienten, als tatsächlich stattfanden.
The flash in the sky was visible within a radius of several hundred miles, and the noise of the impact was heard as far north as Elizabeth. We have dispatched a special mobile unit to the scene, and we'll have our commentator, Carl Phillips, give you a word picture of the scene as soon as he can reach there from Princeton.
Kind of like a 4th of July rocket.
Yes, then what?
I turned my head out the window and would have sworn I was asleep and dreaming.
Yes?
I seen a kind of greenish streak and then zingo. Something smacked the ground, knocked me clear out of my chair.
Well, were you frightened, Mr. Wilmot?
Well, I ain't quite sure. I reckon I was kind of riled.
Well, thank you, Mr. Wilmot. Thank you very much.
Yeah, you want me to tell
you? No, that's quite all right. That's plenty. Ladies and gentlemen, you've just heard Mr. Wilmot, owner of the farm where this thing has fallen. I wish I could convey the atmosphere, the background of this fantastic scene. Hundreds of cars are parked in a field in back of us, and the police are trying to rope off the roadway leading into the farm, but it's no use. They're breaking right through. The car's headlights throw an enormous spotlight on the pit where the object's half buried. Now, some of the more daring souls now are venturing near the edge. The silhouette stand out against the metal sheen. One man wants to touch the thing. He's having an argument with the policeman. Now, the policeman wins. Now, ladies and gentlemen, there's something I haven't mentioned in all this excitement, but it's becoming more distinct. Perhaps you've caught it already on your radio. Listen, please. Do you hear it? It's a curious humming sound that seems to come from inside the object. I'll move the microphone nearer. Here. Now, we're not more than 25 feet away. Can you hear it now? Professor Pearson.
Yes, Mr.
Can you tell us the meaning of that scraping noise inside the thing?
Possibly the unequal cooling of its surface.
I say, do you still think it's a meteor, Professor?
Unabhängig vom Wahrheitsgehalt der Panik wurde weltweit über den Mythos der Panik berichtet. Und der Vorfall einige Monate später auch von Adolf Hitler abfällig in einer Rede erwähnt. Eine Untersuchung der Frage, inwieweit der Erfolg dieses Radio-Features die Nazis inspirierte, das Medium Radio als bevorzugtes Propagandainstrument einzusetzen, ist jedoch nicht Gegenstand dieses Beitrages.
Über William Randolph Hearst als Grundlage für die Figur des Bürgers Kane bestand bereits zur Entstehungszeit des Films von Orson Welles weitgehend Konsens, auch wenn dies von Orson Welles nie öffentlich bestätigt wurde. Hearst bekämpfte die Verbreitung des Films, über den in keiner seiner Zeitungen berichtet werden durfte. Die Verwendung von Elementen der Lebensgeschichte von Hearst zeigt sich unter anderem an der Geliebten Kanes, die dieser als Opernstar aufzubauen versucht, was jedoch trotz seines Zeitungsimperiums und damit verbundener starker positiver Presse nicht gelingt. Auch Hearst versuchte, seine geliebte Marion Davis zum Star, genauer als Schauspielerin zu machen, was durch die weithin bekannte persönliche Verbindung der beiden jedoch eher behindert wurde. Eine Luftaufnahme der luxuriösen Ranch von Hearst, auch Hearst Castle genannt, wurde im Film als Kanes Schloss Xanadu gezeigt. Orson Welles schrieb das Drehbuch, übrigens der einzige Oscar, den Citizen Kane erhielt, gemeinsam mit Thurman Mankiewicz, einem der begabtesten Schreiber und Kritiker dieser Zeit, der auch das Skript für The Wizard of Oz kreierte. Hearst bewunderte Mankiewicz. Und bevor Citizen Kane veröffentlicht wurde, war er oft eingeladen, danach nicht mehr.
Die Geschichte von Orson Welles' Citizen Kane wird größtenteils in Rückblenden erzählt, die sich einem Reporter enthüllen, während er versucht, das Geheimnis um das letzte Wort Kanes auf dem Sterbebett zu enthüllen, Rosebud. Und auch Veronica Mars zitiert es, hier in Staffel 2, Episode 8.
So that's it? The tombstone artwork was just an album cover?
And Rosebud was just a sled. I didn't just ruin Citizen Kane for you, did I?
No, no.
Good. So are we done?
Well, that depends. Do you think you're through being haunted?
Während in den 1930er und 1940er Jahren Zeitungen das Massenmedium und die Grundlage für Kanes Vermögen waren, ist in Veronica Mars, entstanden im ersten Jahrzehnt dieses Jahrtausends, das modernere Medium zur Verbreitung von Nachrichten, das Streamen von Videos, der Grund für den sagenhaften Reichtum der Kane-Familie. In Veronica Mars ist ebenso wie in Citizen Kane der Widerspruch zwischen wirtschaftlich glücklicher Lage und dem privaten Unglück der Familie Kane ebenfalls spürbar und wird nach und nach enthüllt. Lily Kane, Veronicas beste Freundin, wurde ermordet. Duncan Kane, Lillys Bruder und Hoffnung der Familie, leidet unter rätselhaften epileptischen Anfällen. Seine Eltern Jake und Celeste Kane fanden ihn blutüberströmt bei der Leiche und glaubten, dass er der Mörder sei. Jake Kane war zu seiner Highschool-Zeit mit Veronicas Mutter zusammen. Seine Frau hasst deshalb Veronica.
William Randolph Hearst war nicht nur Vorbild für den Protagonisten Citizen Kane, auch seine Familie geriet immer wieder in die Schlagzeilen. Seine Enkelin Patty Hearst wurde 1974 im Alter von 19 Jahren von der Guerilla-Gruppe Sympionese Liberation Army gekidnappt und wurde nach einem Monat Mitglied der Gruppe. Umstritten ist bis heute, inwieweit sie sich aufgrund von Überzeugungen oder wegen dem sogenannten Stockholm-Syndrom der Gruppe anschloss. Für einen Banküberfall wurde sie zu 2 Jahren Haft verurteilt, die von Jimmy Carter ausgesetzt wurde. Bill Clinton begnadigte sie in seiner letzten offiziellen Amtshandlung.
Nun trägt auch das College, welches Veronica Mars in der 3. Staffel besucht, den alten Familiennamen Hearst. In der 8. Folge dieser Staffel spielt Patty Hearst Sammy Hearst, die gezwungen wird, ihr eigenes Kidnapping vorzutäuschen. Als Veronica und Keith Mars sie finden und nach den Gründen fragen, klingen Reminiszenzen an ihre eigene Biografie an.
Have you ever been a walking punchline, Mr. Mars? I mean on a national scale.
Actually.
Because I've been, and I've spent the rest of my life trying to earn back a certain measure of respect. This would put me back at square one.
Liebe Previously-Fans, bis auf Weiteres produzieren wir nur noch jeden 2. Monat eine neue Previously-Sendung. Sollten wir in der Zwischenzeit durch umfangreiche Geldgeschenke oder Lottogewinne plötzlich nicht mehr darauf angewiesen sein, unserer Lohnarbeit nachzugehen, kehren wir gerne zur monatlichen Ausstrahlung zurück. Die nächste Sendung hört ihr im Januar.
Dies waren
Luna Loop, Miss Goldie
und Umgard Lumpini mit
Previously,
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 dem Magazin zu US-amerikanischen Qualitäts-TV-Serien,
die wir sehen
und ihr nun bald auch.
Previously.
Weitere Informationen sowie die komplette Sendung zum Nachhören findet ihr auf unserem Blog previously.us.
Sorry.